unsere Leben ist eine Reise durch das Unbekannte. Und wir brauchen Orientierung. Am Anfang nimmt ihr Kind die Orientierungen von der Umgebung, ohne es zu hinterfragen, ob es richtig ist, intelligent ist, sensibel ist. Es ist einfach Überlebensstrategien, die von einem Kind aufgenommen werden. Das Kind fragt nicht, ob es liebevoll ist, sensibel ist, ob es wirklich gesund ist. Kind nimmt auch von der Umgebung das, was scheinbar erfolgreich oder für das Überleben relevant ist. Daher, das ist eine entscheidende Wende in unserem Leben, wenn wir beginnen, das zu erkennen. Das ist eine Phase unseres Lebens, wo wir anhand dieser Orientierungen von der Vergangenheit automatisch und nicht so bewusst leben. Und dann kommt die Phase, wo wir die Möglichkeit haben zu erkennen, dass etwas notwendig ist. Das Leben zeigt uns manchmal auf eine oder andere Art. Manchmal ist es nicht so schwer und problematisch, manchmal ist es schmerzlich, manchmal ist es unangenehm. Aber das Leben gibt uns Signale, was möglich ist, was nicht möglich ist, dass wir etwas tiefer in Betracht zu ziehen haben. Solange wir nicht auf eine wachsame Art mit unserer Art des Wahrnehmens befassen, unsere Schlussfolgerungen sind auch von derselben Art, die auf der Vergangenheit und der Konditionierungen basiert ist. Das ist der Grund, warum es sehr entscheidend ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, um zu sehen, was hinter unseren Handlungen, hinter unseren Entscheidungen, hinter unseren Empfindungen alles wirklich vorhanden ist. Solange wir diese Bereiche nicht wachsam in Betracht ziehen, wir können versuchen, Leben zu ändern, glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Aber wir wiederholen denselben Programm überall, die uns eigentlich zum Unglück und Verwicklungen und Schmerz geführt haben. Deshalb, es ist nicht genug, dass wir irgendwie nur darüber denken und irgendwelche Schlussfolgerungen machen. Das Denken kann nur in eine sinnvolle Weise angewandt werden, wenn durch unsere aufmerksame Art mit das, was hinter diesem Denkprozess da ist, was in uns abspielt. Die Wahrnehmung zu diesem Bereich gerichtet wird. Ansonsten, es ist, als ob wir haben uns irgendwo festgebunden und ohne das in Betracht zu ziehen, wir versuchen zu bewegen, wir versuchen zu rennen, wir versuchen sogar zu fliegen, aber wir haben uns irgendwie festgebunden. Oder man kann das etwas vielleicht dynamischer verstehen. wenn man ein Auto fährt. Wir möchten das Auto zum Halt bringen, sodass wir etwas entspannter in der Situation sein können. Aber wir haben unseren Fuß stark auf dem Gaspedal. Vielleicht wir versuchen, den Bremsen zu betätigen, die Handbremse zu betätigen. Aber wenn wir mit anderen Fuß mit Vollgas weiterfahren, das Auto wird kaputt. Aber das ist keine Möglichkeit, auf diese Weise etwas Gesundes zu bewirken. Und das ist das, was wir auch in unserem normalen Umgang zu berücksichtigen haben. Auf einer Seite, wir geben Energie zu Vorstellungen, Mustern, Gedanken, die uns in alle möglichen Richtungen weiterziehen. Auf der anderen Seite möchten wir entspannen, Ruhe haben, genießen. Und oft sehen wir nicht, dass Gedanken mit unseren inneren Grundlagen etwas zu tun haben. Das ist nicht, dass Gedanken von irgendwo kommt, wie Wolken. Die Gedanken sind auch mit unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, unseren Ängsten verknüpft. Ohne das einzusehen, unsere versuchten Gedanken nur zu bremsen oder zu halten, sodass wir Ruhe finden können, sodass wir genießen können, sodass wir mit dem Leben glücklicher leben kann. Es kann nicht verwirklicht werden. Auch wenn unsere Absichten gut sind, wenn man allgemein jemanden fragen wird, möchten Sie unglücklich sein? Möchten Sie ungeliebt sein? Möchten Sie in Unzufriedenheit leben? Ich glaube nicht, dass jemand sagen wird, dass ja, ich möchte unglücklich sein oder Unzufriedenheit haben oder all diesen. Jeder sucht nach Erfüllung, jeder sucht angenommen zu werden, geliebt zu werden. Da ist kein Interesse in jemanden absichtlich nach Unglück zu suchen, nach Schmerz zu suchen, außer wenn man krankhaft in irgendwas so vermittelt ist, dass es man nicht mehr sieht, was man macht. Das ist dann eine andere Zustand. Aber allgemein in unserem gewohnten Zustand, jedes sucht nach Erfüllung, nach Liebe, nach Freude, nach Frieden, nach Freiheit. Aber dennoch, ohne eine wachsame Art damit zu befassen, wir finden es, als ob es nicht möglich ist. Wenn wir unsere sogenannte Suchtprobleme genauer unter die Lupe nehmen. Was ist dieses Suchtproblem? Jemand versucht, Freude zu finden, indem sie Drogen nehmen. Und was bewirkt diese Droge? Es versucht durch den chemischen Einfluss den normalen Ablauf zu unterdrücken, sodass manche Bereiche, die uns ansonsten als störend, als problematisch erscheinen kann, ausgeschaltet werden, ausgeblendet werden. So, das ist ein Kampf. Kampf gegen diesen inneren Mechanismus, diesen inneren Automatismus. Und das ist in allem Bereich so. Alle die Drogen, alle dies Alkohol, alle diese exzessive Art, etwas nachzugehen, ist eine kämpferische und oft krampfhafte Versuch, nach Glück zu finden, nach Frieden zu finden. Aber das, was wir oft nicht richtig erkennen, ist, das kann nicht auf diese Art und Weise verwirklicht werden. Weil, wie ich vorhin angesprochen habe, auf einer Seite wir geben Gas und das Motor läuft, und auf der anderen Seite wir versuchen, mit dem Bremspedal es zu bremsen. So, solange wir diese Zusammenhänge und die Grundlagen unserer Unzufriedenheit, Grundlagen unserer Verwicklungen, Grundlagen unserer Ängste auf eine tiefere Art nicht in Betracht ziehen, wir sind von den allgemeinen Prägungen, von diesen Vorstellungen, diesen Maßstäben und das, was wir alles so eingesammelt haben, beherrscht. Mit dem Resultat, wir verwickeln uns in diesem Scheinwelt, was eigentlich keine wirkliche Grundlage hat. Weil, wenn wir zum Beispiel das, was wonach wir normalerweise sehnen, oh, wenn ich so viel von dieser Materie habe, wenn ich so viel Reichtum habe, wenn ich so ein Ansehen haben werde, wenn ich das haben werde, jenes haben werde, dann werde ich glücklich. Solange man das nicht hat, dann denkt man, oh ja, dann werde ich glücklich, das wird was. Aber wer das alles bekommen hat, sie merken es, sie haben es. Und dann ist es normal. Wenn man mehr von all das, was man so als Reichtum, Markt und Ansehen haben wird. Man kann sich vielleicht für eine Weile beschäftigen, damit die wirkliche Unzufriedenheit und Unklarheit zu unterdrücken versuchen. Auf raffinierte Art. Weil jeder kann nicht die teuren Medikamente oder teure Drogen leisten oder teure Alkohol leisten. So, mit all dem, man kann auch in diesem Versuch hineingehen, dass das alles nur zu kontrollieren, nur zu unterdrücken und nur durch diesen Kampf irgendwie ein wenig Gefühl von Glück und Freude und Freiheit und so zu erkämpfen. Aber es ist kein authentischer, wirklich erfüllender Zustand, weil sobald diese Wirkung von dem Chemie nachgeht, wir fallen in die andere Extrem. Dann ist es noch unerträglicher. Und wenn man versucht, wieder es schneller und in höheren Dosis anzuschaffen, in unserer modernen Gesellschaft, wenn wir genauer betrachten, diese Art von Kämpfen mit sich selbst und der Versuch, diese eigentlichen Unklarheiten und unangenehme Aspekte zu unterdrücken, ist sehr weit verbreitet. Es ist schockierend, aber wir müssen ehrlich und mutig mit der ganzen Sache befassen. Ansonsten, wir können nicht unsere Verwicklungen und dessen Grundlagen einsehen und sich auch davon befreien. Solange wir das nicht konfrontieren, es kann uns verwickeln. Aber indem wir es einmal klar erkennen, dass es notwendig ist, mit diesem Bereich tiefer zu befassen, dass es entscheidend ist, dass wir grundsätzlich mit das, was da ist, auseinandersetzen und dass es keine Alternative dazu gibt, weil solange wir es nur von außen her zu unterdrücken versuchen, es wird nur vorübergehend abgeschirmt, verdunkelt, vernebelt. Aber es ist da und es wirkt weiter und es produziert dieselbe Zustände noch automatisch weiterhin von dem unbewussten Bereich. So dieser kampfartige Umgang, womit wir so gewohnt sind und was allgemein auch so praktiziert wird, sollte man als keine Lösung erkennen. Sollte man sehen, dass das ist keine Antwort, das ist nur im besten Fall eine Notlösung für verwickelten Zustände, ein bisschen Beruhigung zu bringen, ein bisschen Brücken zu bauen. Weil unsere Unzufriedenheit, unsere Disharmonie ist grundsätzlich keine Krankheit. Es ist ein Zustand, wo wir noch nicht mit unseren tieferen Grundlagen wirklich befasst haben. Es zeigt nur, dass etwas fehlt. Etwas ist noch nicht wahrgenommen. Etwas ist noch nicht richtig verstanden. Und das kann nicht von außen einfach so manipuliert werden. Deshalb, wie ich auch in den letzten zwei Tagen das angesprochen habe, das, was als Depression oft so als Problematik, als Krankheit abgestempelt wird, das ist im Grunde genommen eine seelische Krise. Eine Phase unseres Lebens, wodurch die Natur, das Leben uns etwas erinnern will, etwas zum Aufmerksamkeit bringen will. Das, hey, schau mal, da ist etwas anderes. Da ist etwas Tieferes möglich, notwendig. In unserem normalen Umgang wäre sie nicht bereit, oft das Gewohnte loszulassen und irgendwie tiefer mit etwas zu befassen. Nur im seltenen Fall versucht jemand wirklich so wachsam mit alles zu befassen. Zumeist ist es so, wir folgen die Gewohnheiten und versuchen uns darin zu niederlassen. Außer wenn es schmerzlich wird, es problematisch wird. Und wir merken, dass das geht nicht so weiter. So, es ist nicht nur eine einzelne Situation, dass jemand in solchen Zuständen und in solche Konflikte mit sich kommen. Das ist Teil unserer natürlichen Entwicklungsprozess als Mensch, dass wir irgendwann in solche seelische Krisen kommen werden. Und je ehrlich ein Mensch ist, je sensibel ein Mensch ist, desto früher. Normalerweise denkt man, das ist umgekehrt. Weil solange wir versuchen, irgendwie durch krumme Wege mit irgendwelchen Ersatz alles zu kontrollieren, Wir sehen nicht, was tatsächlich von uns gemacht wird. Aber wenn jemand ehrlich ist und gut gemeint ist, dann kommt man wirklich in Schwierigkeiten. Weil dann kann das Leben uns etwas leichter näher bringen. Dann sind wir offen, um das, was Leben uns offenbaren will, etwas leichter zu begreifen. Aber dabei ist es notwendig, dass wir uns sehen, dass das ist kein Problem, das ist diese Verwirrung, diese Nervosität, diese unglücklichen Zustände oder Sinnlosigkeitsgefühl oder Leere, wie man das auch als problematischen Zustand empfindet, nicht als Krankheit zu bezeichnen ist. Das ist nicht, wofür wir uns schämen sollen, sondern es ist Teil unseres natürlichen Entwicklungsprozesses als Mensch. Weil wir es oft nicht das einsehen, weil wir das nicht so verstehen, sobald etwas, was nicht zu dem Norm passt, in uns auftreten, wir denken, etwas ist nicht in Ordnung mit mir. Vielleicht muss ich zum Arzt oder Therapeut. Und wenn man zum Arzt oder Therapeut geht und sie möchten auch einen ernst nehmen, wenn man sagt, oh, ich glaube, ich habe dieses Problem. Und die meisten Ärzte möchten auch nicht so viel Zeit für jemanden nehmen, weil sie haben nicht so viel Zeit. Und oft ist es auch so, dass sie haben auch keine tiefere Perspektiven als mit den Krankheiten und mit das, was man üblicherweise macht, zu beschäftigen. So, wenn jemand in so eine Situation geht, dann die bekommen auch irgendwelche Beruhigungsmittel, die oft nicht als so problematisch gesehen werden, eine ein bisschen Aufheller, Antidepressiva, ein bisschen Medikament, die nicht so hart erscheint. Aber was wir dadurch lernen, ist wieder noch ein Trick. Dass wenn diese Probleme da sind, wenn Schmerz da sind, wenn es unangenehm wird, anstatt tiefer damit zu befassen, gehe gleich zu dem Medikamentenschrank. Gehe zum Apotheker oder Arzt. Und das wird so eine Gewohnheit. Niemand sagt uns, dass es nicht so in Ordnung ist, das ist nicht so richtig. Weil wenn es von allgemeinen Gesellschaft so akzeptiert wird und wenn immer mehr Menschen das machen und wenn das von den Krankenkassen und überall auch erstattet wird, dann denkt man, das ist normal. Aber das so eine Art von neue Verwicklung wird, dass es so ein neues Problem wird, das ist meistens nicht wahrgenommen. Und wir sind in diesem Sinne sehr tierisch, dass wir folgen Gewohnheiten, ohne oft zu hinterfragen, ob es eine gute Gewohnheit ist oder eine schlechte Gewohnheit. Wenn man etwas für eine Weile macht, dann man hat Angst, das loszulassen. Ich habe einen Witz gehört. Ein Stadler will in dem Land ziehen und etwas landwirtschaftliches und normales Leben führen. So, er denkt an Schweinezucht, aber er hat nur ein Schwein. Und diese weibliche Schwein hat er eines Abends zu dem nächsten Dorf mit einem Karre, Schubkarre, dahin gebracht zu dem Eber, über Nacht dort gelassen und nächsten Morgen geguckt, ob ein kleines Schwein da ist. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Und er sagte, okay, ich probiere noch einmal. Und nächsten Abend hat er wieder das Schubkarre dahin kutschieren mit der Schubkarre und zum Heber. Zweiten Abend, zweiten Morgen, wir sind keine Schwein, keine kleine Schwein mehr, ist geboren. Und das dritte Mal passiert das auch so. Und der Bauer sagte, das geht nicht, ich habe keine Lust. Und er sagt seiner Frau, heute versuchst du mal mit dem Schwein dahin zu gehen. Ich sagte, ja, ja, das ist kein Problem, weil der Schwein sitzt schon auf der Karre. Ob es anderes Erfolg hat oder nicht, aber der Schwein hat was gelernt. Und wir sind in unserem unbewussten Umgang auch nicht so viel anderes. Wenn das ein bisschen mit Humor und Mut betrachten wird, kann man sehen, dass wir folgen bestimmte Gewohnheiten, weil es irgendwann vielleicht angenehm war oder praktisch war. Und dann das wird einfach weitergemacht, ohne zu schauen, ob es sinnvoll ist, richtig ist. Es ist erst durch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit unserem gewohnten Umgang und der Wahrnehmung von das, was hinter diese offensichtlichen Aspekte unterschwellig in uns abspielt, beginnen wir zu sehen, dass Leben ist mehr und es notwendig ist für uns, damit wirklich zu befassen und auch, es ist recht leicht, weil vieles haben wir keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Und wenn die gewohnte Orientierung nicht nachgegangen werden kann, wenn es nicht weiterhin blind festgehalten werden kann, denn wie sollen wir damit befassen? Das ist der Grund, warum viele, obwohl sie bereit ist, in gewisser Weise mit sich und Realität tiefer zu befassen, nach dem kleinen Versuch sehr leicht aufgeben. Weil man kommt mit Sachen in Verbindung, die man nicht beherrschen kann, kontrollieren kann. Und wir sind gewohnt, mit dieser Einstellung im Leben zu sein, alles unter Kontrolle zu haben, alles im Griff zu haben, handfest, ohne zu hinterfragen, ist das wirklich eine Art und Weise im Leben zu sein, die uns tatsächlich erfüllen kann, tatsächlich gesund und freudevoll zu leben helfen kann. Diese Auseinandersetzung mit dem Unbekannten ist eine erforderliche, aber herausfordernde Aspekt unseres Lebens. Eine tiefe Erfüllung der Liebe ist nur dadurch möglich, indem wir es einsehen, was ist alles gegen die Liebe in uns? Was macht uns unliebsam? Wie kommen wir dazu, dass wir nicht liebevoll sind? Anstatt gegen negative Gefühle zu kämpfen, es ist erforderlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit in diesem Bereich bringen. Wie die alte Weisheit, was so allgemein bekannt ist, anstatt gegen die Dunkelheit zu kämpfen, sollte man ein Licht bringen. Es ist in diesem Bereich genau das, was damit auch relevant ist. Weil unsere negativen Zustände sind in genauer Betrachtung nicht anderes als Aspekte, die mit unseren Unklarheiten verknüpft sind, mit unseren Verwicklungen verknüpft sind. Jemand wird auch in unseren grobsten Situationen, wenn es in Betracht gebracht wird, jemand wird aggressiv, wird gewalttätig. Wenn man hinterfragen wird, was ist mit diesem Menschen? Kann er nicht mit seiner Situation, mit den Problemen anders umgehen? Vielleicht dieser Mensch findet keine andere Ausdrucksweise, die als erfolgbringend erscheint. Und oft ist unsere Gewalt eine verwickelte, eine verzweifelte, eine hilflose Art von Umgang, die letztendlich uns selbst mehr Schmerz und Leiden zufügen als jemand anderen. Es ist nicht so leicht, mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen. Aber wenn wir wachsamer damit befassen kann, dann kann man sehen, dass das ist gerade das, was notwendig ist. Weil alles andere ist nur ein Versuch, es auf unterschiedliche Weise zu bekämpfen, es zu verschieben, es irgendwie so zu verdecken, sodass wir nicht damit in Verbindung kommen. Daher gibt auch nicht nur das Alkoholikproblem als Alkoholiker. Im Englisch gibt es den Ausdruck Workaholic, Arbeiterholic, oder wie man das auch in Deutsch ein bisschen übersetzt wird. Was ist Arbeiterholic? Keine Droge, man nimmt keine Droge. Wie man arbeitet, so vielleicht scheint so ganz normal und vielleicht scheint es sogar so, dieser Mensch ist wirklich eine gute Orientierung und will etwas Gutes tun, macht so viel. Aber wenn es nicht so bewusst nachgegangen wäre und wenn es nur eine Art Wegrennen von sich selbst ist, das ist kein gesunder Zustand. Man kann alle anderen sagen, dass ich mache so viel und ich habe das getan, das getan, das getan. Und warum findet ihr das problematisch? Und niemand kann das auch so sagen, aber man muss mit sich selbst schonungslos ehrlich bleiben. Nur so kann man sehen, von welchen Basis unsere Handlungen entstehen. Nicht die Handlungen selbst, sondern von welchen Basis sie entstehen, das sind viel entscheidende Aspekte als das Handlung selbst. Zum Beispiel jemand tut etwas Gutes. In unseren modernen Werbestrategien, es ist einprogrammiert, tu etwas Gutes und rede darüber. Das ist eine Art Werbung für die Konzerne. Ich glaube, in letzter Zeit ist das nicht so oft, aber vor ein paar Jahren war das üblich, von irgendeiner Firma oder irgendjemand ist 100 Euro oder 1000 Euro oder 10.000 Euro oder irgendetwas zu einem Verein oder irgendetwas beigetragen oder gespendet. Und dann da ist ein großer Scheck, ein Bild von diesem großen Scheck und alles fotografieren sich da. Was ist die eigentliche Absicht? Oft das hat nicht mit wirklich das Guttun zu tun. Weil auf diese Weise kann diese Firmen mehr verkaufen, einen besseren Einfluss haben. Und da sind viele kalkulierte psychologische Überlegungen, was da hinter verbergen, als wirklich eine fürsorgliche oder liebevolle Interesse. Deshalb, wer tiefer mit dem Leben befasst haben, haben den Schwerpunkt nicht auf das äußerliche Tätigkeiten gelagert, sondern daran hingewiesen, bringe deine Aufmerksamkeit zu das, was hinter den Handlungen tatsächlich abspielt. Und das ist, was uns dazu helfen kann, mit uns selbst in Verbindung zu kommen, unsere Verwicklungen zu sehen, unsere Missverständnisse zu erkennen und durch diesen wachsamen Umgang auch dazu zu kommen, dass wir zu einer tieferen Klarheit und Harmonie uns öffnen können. Da ist eine interessante Geschichte von einem mystischen Hintergrund. Ein Mann kam zu einem Mystiker namens Baba Ram. Und dieser Mann sagte, ich möchte Gott verwirklichen. Ich möchte das Höchste im Leben verwirklichen. Baba Ram schaute diesen Mann an und fragte ihn, haben Sie irgendjemanden geliebt? Der Mann sagt, ich bin nicht an solche Sachen interessiert. Ich möchte Gott verwirklichen, ich möchte die Wahrheit verwirklichen. Ich möchte das, was zutiefst erfüllend ist, verwirklichen. Baba Ram, der Mystiker, fragt ihn noch einmal, haben Sie irgendjemanden geliebt? Die Eltern, ein anderer Mensch, ein Tier, eine Pflanze, waren Sie wirklich herzlich, liebevoll gegenüber irgendjemandem? Der Mann sagt, ich bin nicht an solchen Tagen interessiert. Ich möchte nur Gott verwirklichen. Und es ist gesagt, Baba Ram begann zu weinen. Er sagte, Gott ist nicht anderes als die reinste Form von Liebe. Und wenn man diese Liebe, was in unserem Alltag zu erfahren ist, was wir als lebensfähig ist, aus dem Weg gehen, wie kann man einen Geschmack davon bekommen? Wie kann man das denn in seiner reinsten Form erfahren? Wir haben über alles Vorstellungen und Konzepte. Das kommt automatisch in unseren gewohnten Umgang. Bis zu einem gewissen Punkt in unserer Lebensentwicklung, das ist in Ordnung, das gibt uns Perspektiven, das gibt uns Grundlagen für die weiteren Schritte in unserem Leben. Aber das, was wir auch zu erkennen haben, ist, dass diese Konzepte, diese Begriffe sind nicht die Wahrheit. Das Wort Feuer ist nicht Feuer. Das Wort Liebe ist nicht Liebe. Wenn man das Wort Wasser sagt, das ist nicht genug, wenn wir Durst haben. Wir brauchen tatsächlich Wasser, nicht eine Erklärung über was Wasser ist. Und das ist so auch in unserer Lebensentwicklung, dass wir anstatt uns nur auf die theoretische, intellektuelle Vorstellungsebene zu begrenzen, das, was wir begriffen haben, das, was wir als wichtig finden, auch in unserem Leben in Praxis umzusetzen. Nur auf diese Weise geschieht es, dass wir irgendwann wirklich begreifen, was mit all diesen Begriffen tatsächlich gemeint ist. Ansonsten, wenn wir nur Begriffe haben, Vorstellungen haben, die wir selber nicht erfahren hat, dann kann man den Namen von allem Möglichen sagen, so fanatisch werden, sehr dogmatisch werden, in Extremismus hineingehen. Weil man kann an alle möglichen Vorstellungen sehr leicht festhalten. Aber die Erfahrung von das, was wirklich ist, das ist was ganz anderes als Vorstellungen über alle möglichen Sachen. Aber unsere Welt, unsere moderne Entwicklung hat dazu gebracht, dass wir immer mehr in Abstraktionen uns verwickeln. Wir verlieren immer mehr die Verbindung zu dem Wesentlichen, zu dem Ursprünglichen, zu dem Essentiellen. Und dann, das ist wie, wenn ein Kind sagt, dass, wenn die Mama sagt, oh, ich habe nicht genug Geld, um dieses Spielzeug für dich zu kaufen. Und das Kind sagt, ja, Mama, das ist kein Problem, wir haben diese Karte. Wir können diese Karte in den Automat reinstecken und da kommt Geld raus. Ich kann dir zeigen, wie das gemacht wird. Das ist eine Abstraktion, womit wir auf diese Weise gewohnen. Und das ist, wie allgemein so bekannt ist, ohne die Verbindung zu den wesentlichen Aspekten, dann wir empfinden auch nicht die Gefühle, die Faktoren, die uns einen anderen Aspekt offenbaren kann, als das, was so äußerlich erscheint. Zum Beispiel, wenn man Wurst in dem Supermarkt kauft, Salami so verpackt und in alle möglichen Formen, alle möglichen Packungen. Und wenn man es gebraten bekommt, dass es so ist, wenn man daran gewohnt ist, man denkt nicht an die wahren Hintergründe von all dem. Aber wenn ein Kind es sieht, dass ein Tier getötet wird und wie dieses Tier geschlachtet wird, wenn man das wirklich selbst das erste Mal erfährt, dann haben wir eine andere Verbindung zu der ganzen Sache. Denn das ist nicht nur irgendwelche Dinge, die wir von dem Supermarkt kaufen, so, sondern wir sehen das. Das ist was ganz anderes. Genau wie wenn wir Milch trinken oder Getreide kaufen. Wenn wir das nur so in dieser abstrakten Form verpackt kaufen und keine Ahnung haben, woher es kommt, dann sind wir in einer anderen Art mit der Realität zu verbinden, als mit das, was es wirklich ist. Und das ist, was ich damit anspreche, dass es notwendig ist für uns, nicht nur auf die offensichtliche Ebene uns zu begrenzen, sondern bewusst unsere Aufmerksamkeit zu der ganzheitlichen Realität davon zu bringen. Ansonsten, wir gehen in so Abstraktionen und kann man in alle möglichen Verirrungen kommen, weil man kann nur mit Logik alles so oder so argumentieren. Man kann alles rechtfertigen. Es braucht nur ein bisschen klugere Argumente zu bringen. Und das ist keine gesunde Umgang, das ist keine richtige Sensibilität. Ich habe einen Witz gehört. In einem Hirnanstalt war ein Feuer und die Insassen müssen schnell rausgehen. Da war ein neuer Wächter und wenn das Feuer einigermaßen im Griff war, fragte der Arzt, haben Sie alle Insassen wieder zusammengebracht? Da waren 15 Leute in dem Haus, haben sie alle zusammengebracht. Was, nur 15? Ich habe 60 schon gesammelt. 60 habe ich schon gesammelt. Nur 15? In Wirklichkeit, wir brauchen nur ein bisschen mehr tiefer zu kratzen, dann kann man sehen, dass unsere Scheinwelt ist nur eine Scheinwelt. Und wir versuchen daran zu halten, wenn diese Scheinwelt irgendwo in Wanken gerät, ist unser ganzes Leben auch aus dem Fügen. So, es ist nicht, dass die sogenannte Mensch wäre in einer Nervenanstalt und der sogenannte gesunde Mensch so viel unterschiedlich ist. Wir leben in denselben Illusionen. Manche haben die Illusionen zu intensiv hineingegangen, in den Illusionen intensiv hineingegangen und manche haben es noch nicht richtig zugelassen. Aber solange wir nicht mit unserer tieferen Realität befassen, wir sind in den Illusionen verfallen. Deshalb sagt Buddha, das gewohnte Umgang im Leben, wo wir versuchen, an das, was ständig sich verändert, festzuhalten, das führt zu Leiden. Deshalb seine Lehre war sehr telegrafisch in diesem Sinne. Er sagte, das sind drei Sachen. Erstens, alles im Leben ist beweglich, alles ändert sich ständig. Man kann nichts festhalten. Und das Zweite ist, wenn man daran festhält, was ständig in Veränderung ist, dann ist Leiden da, Dukkha. Und dann sagt er, dass es möglich ist für den Menschen, durch eine aufrichtige Art mit sich und Realität tiefer zu befassen, sich von den möglichen Verwicklungen in dem Schmerz zu befreien. Das hat er als der Weg zur Wahrheit angedeutet. In Sanskrit. Das als Dharma, der Weg, wörtlich übersetzt. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es Teil unseres Menschseins ist, dass wir irgendwann wirklich ernsthaft, ohne in dem kämpferischen Ernst zu verwickeln, mit was wir sind, wer wir sind, was unsere Realität ist, was die Natur unserer Realität ist, zu befassen haben. Ansonsten, wir versuchen Glück zu finden, wir versuchen freudevoll zu sein, wir versuchen, liebevoll zu leben. Aber in uns spielt unterschwellig, unbewusst, automatisch Sachen, die es beinahe torpedieren, beinahe zunichte mag. Und dann fühlen wir uns so verloren, hilflos. Und oft wir wissen nicht, wie man das aussprechen kann, was man da überhaupt tun kann. Und wir schämen uns, das jemandem zu sagen. Und wir können nicht das glauben, dass all das in einem da ist, oder dieser Gedanke kommt, oder dieses Gefühl entsteht. Daher ist es wichtig, und das habe ich auch in den letzten Tagen einige Male angesprochen, dass es entscheidend ist, dass wir uns selbst akzeptieren, uns selbst respektieren, mit alles, was wir sind, wie wir jetzt sind. Weil das ist die Voraussetzung, uns auf eine einfache und direkte Art zu betrachten. Ansonsten, wir haben schon unsere Maßstäbe und den Zeigefinger, ah, du hast das gemacht und das ist schlecht und du bist böse und das ist, du bekommst Rache und du wirst bestraft. Und wir tragen all diese, was in unserer Vergangenheit irgendwo als Prägung angesammelt ist. Und das kommt automatisch in unserem Vorgehen, im Lebensprozess. Und es verwickelt uns. Das ist der Grund, warum ich auch daran erinnere, sei ein Freund zu dir selbst. Und mit dieser annahmevollen Art bringe das Bewusstsein, bringe die Wahrheit. Weil letztendlich, das ist nicht, dass wir jemand anderen etwas beweisen müssen oder für jemand anderen Rechenschaft ziehen müssen, sondern wir müssen schauen, bin ich wirklich das, was für mich möglich war? Habe ich es zugelassen oder habe ich es nur immer von irgendwelchen Missverständnissen und Ängsten kontrolliert und unterdrückt und versteckt, dass man unglücklich, unzufrieden durch das Leben geht? Einmal war ein hasidischer Mystiker an seiner letzten Phase des Lebens. Er hatte den Leuten um sich gesagt, das ist meine Zeit gekommen, diesen Körper zu verlassen und ich werde in der nächsten Zeit nicht mehr in diesem Körper da sein. Jemanden, der ihn sehr lange kannte, kam und fragte ihn, kannst du jetzt, wenn du in die andere Welt gehst und Gott begegnen wirst, sagen, dass du hatte nackten göttliche Regeln richtig gelebt, also du hatte das Vorschriften richtig gemacht und so nach Gottes Willen gelebt, kannst du das dem Gott sagen? Dann sagte dieser Mystiker, Gott will mich hier nicht danach fragen, ob ich nach den Geboten gelebt habe oder diese Vorstellungen gelebt habe. Er will mir fragen, Joshua, hast du als Joshua gelebt? Und ich überlege mich, ob ich da ja sagen kann. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil wir leben nicht das, was wir wirklich sind, solange wir nicht mit uns selbst tiefer befassen. Und es auf der Spur kommen, dass wir sind Teil einer nicht geteilten, zutiefst miteinander verknüpften, einheitlichen Realität. Es ist schwer für uns, das vorzustellen, weil wenn man das so vorstellt, das kommt nicht so, weil das ist nicht irgendwie Lego-Stücke, die man ein bisschen so klug zusammenstecken kann und etwas daraus machen kann. Das ist nicht Rätsel oder etwas, was man so zusammenkleben kann. Es ist eine andere Dimension unserer Realität, womit wir uns zu befassen haben. Und deshalb, das kann nicht durch den logischen, rationalen, verstandmäßigen Umgang zu einem Wissen reduziert werden. Transzendenz bedeutet lernen, ohne sich in den gewohnten Art von Betrachten sich begrenzen zu lassen, innerlich etwas Abstand zu gewinnen, so dass wir nicht nur das Offensichtliche auf die Spur kommen, sondern auch die Verborgenen, die Hintergründige, die Unterschwellige und so eine ganzheitliche Verbindung zu der Realität zu erfahren fähig werden. Das bedeutet, wir sind nicht in einer engen Vorstellung von Ich, womit wir gewohnt ist, uns begrenzen, sondern wir gehen darüber hinaus. Wir transzendieren unser sogenannte Ich, so dass wir unsere wahre Natur, unsere tiefere Grundlage bewusst auf die Spur kommen können. Und es ist diese eigene Erfahrung von was wir sind, wer wir sind, die uns auch tatsächlich erfüllen kann. Das ist nicht ein blinder Glaube an irgendetwas, was uns erfüllen kann oder befreien kann. Weil Glauben bedeutet, da ist ein Ich, wer an irgendetwas glaubt. Und da sind wir bereit in diesem dualistischen Spielbereich, in dem Traumbereich, in dem Bereich der Illusionen. Und diese Ich und das, was wir so vorstellen, all diese kann nicht so festgehalten werden. Und all das kann nicht unsere wahre Grundlage sein. Da ist eine bekannte Anekdote von einem Mystiker, der von Indien nach USA ging in dem letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts. Er hatte sich als Ram der Kaiser genannt. Ram Badshah. Badshah ist ein Urdu-Begriff, auch im arabischen Bereich, das ist benutzt. Und das bedeutet der Kaiser. So, er nannte sich Kaiser Ram. Er hatte keine Paläste und er hatte keine großen Reichtümer und er hatte keine solche übliche Art, was man mit einen Kaiser so vorstellen. Er lebte ganz einfach. Und es geschah, dass er war in einer Party, wo auch der amerikanische Präsident teilgenommen hat. Und jemand sagte das. Hier ist jemand, der sagt, er ist Kaiser Ram. Und Menschen, die in den Machtbereichen sind und irgendwie mit dem Markt identifizieren, fühlen immer irgendwie unwohl, wenn jemand anderen etwas behauptet, auch wenn es ein Verrückter sein kann. Aber wenn jemand sagt, dass ich bin das Größte, das irritiert ihn. So, dieser Präsident wollte ihn irgendwie ein bisschen kennenlernen und sagte, okay, zeig mir, wer ist dieser Mann? Und als er sagte, ja, das ist der Ram Badshah, der Kaiser Ram, dann fragte der Präsident, warum nennst du dich Kaiser Ram? Du bist nicht so ein mächtiger Mensch oder Mensch mit so viel Reichtum und Einfluss und alles, wie ich das gehört habe, lebt in einem einfachen Verhältnis. So, warum nennst du dich so Kaiserram? Er sagte, all diese, wovon du sprichst, diese Reichtum und Macht und Ansehen, das kommt und geht. Und das, was du zum Beispiel jetzt hast, wenn du nicht mehr Präsident bist, dann ein Großteil davon ist schon weg. Und wenn das Reichtum kann jeden Moment ändern, und spätestens wenn der Tod kommt, muss man all das abgeben. Aber ich habe etwas in mir entdeckt, einen Reichtum, einen Schatz, was auch nicht von dem Tod weggenommen werden kann und das niemand von mir wegnehmen kann. Wie soll ich den anderen ein bisschen vermitteln? Wie soll ich das davon einen Hinweis für den anderen geben? Daher habe ich diesen Begriff hineingebracht, mich als Ram Badischer, der Kaiser Ram zu nennen. Weil das, was ich habe, dieser Reichtum, kann von niemandem weggenommen werden und das ist so erfüllend, dass ich kann nur in solch einer Ausdrucksweise eine Parallel finden. Diese Geschichte ist sehr interessant, sehr bedeutend, weil das ist die Wirklichkeit im tieferen Sinne von jedem Menschen. Wir tragen dieses Zellblinde, automatisch marktorientiert und gewaltorientiert lebende Vorgehensweise nachzugehen durch Bewusstheit. Unsere tiefere Intelligenz, die Sensibilität des Herzens zu erlauben, den Raum dafür zu geben. Und das ist das Schönste, das ist die innerste Realität von jedem. Egal in welchen Rolle, in welchem Erscheinungsbild wir uns vorfinden. Ein Mensch, wer ernsthaft, aufrichtig danach sucht, wird früher oder später zu dieser Erfahrung kommen, dass unsere innerste Realität göttlich ist. Und das ist die erfüllendste, befreiendste, was wir als Menschen leben kann, erfahren kann, verwirklichen kann. Es gibt eine Upanishad, und die Upanishaden sind die Schriften von der hinduistischen Tradition. Es sind viele Upanishaden, die bekannt sind. Und einer von denen, die von dem ein paar sehr bekannten, heißt Ashtavakra Gita. Es ist eine ganz interessante und sehr tiefe Darstellung und eine Andeutung von das Leben und die Realität. Es ist bekannt auf diese Weise, weil dieser Mann, wer diese Upanishad geschrieben haben, wurde bekannt als Ashtavakra. Und Ashtavakra ist kein normaler Name. Es ist eine Bezeichnung von dem Zustand dieser Menschen. Sein ganzer Körper war irgendwie verkrümmt. So Ashtavakra, Ashta bedeutet die acht Körperteile. Die waren alle irgendwie krumm, er war eine vollkommene Gruppe. Aber er hatte sich nicht damit irgendwie so eine negative, beklagende, unglückliche Zustand niedergelassen. Er blieb innerlich wach und dadurch kam er zu der tiefere Einsicht und Ergebnis von was wirklich ist. Und diese Schrift ist sein Ausdruck und einer der schönsten, einer der bekanntesten, einer der wertvollsten Ausdrücke. Und das ist nach ihm so bekannt, dass das ist der Lied von Ashtavakra. So Ashtavakra war kein Name, sondern diese Bezeichnung. Und das ist der Lied von dieser Person. Und diese Upanishad ist so bekannt. Was ich damit ansprechen möchte, ist, dass ein Mensch, wenn nicht sich an oberflächlichen und äußeren Aspekte begrenzen lässt und seine Aufmerksamkeit tiefer nach innen richtet, kommt zu der Erfahrung von der Wahrheit, kommt zu der Erfahrung von das, was wirkliche Liebe ist. Und es ist diese Liebe, die uns zutiefst erfüllen kann, weil es ist eine innere Befreiung von der engen Vorstellung von sich, was damit verknüpft ist. Und unsere normalen Erfahrungen der Liebe geben uns einen Hauch von dieser Dimension. Wenn wir jemandem gegenüber wirklich liebevoll ist, wir versuchen nicht daran zu denken, was kann ich bekommen, was ist die Belohnung oder welche Vorteile bekomme ich. Dann ist das keine Liebe. Aber wenn man wirklich jemanden liebt, dann versucht man, wie kann ich diesem Menschen etwas geben, etwas Glückliches machen, etwas Schönes geben. Wie kann ich das Leben etwas bereichern. So, wenn unsere Wahrnehmung so eine Öffnung wird, dass wir nicht in unserer sogenannten Grenzen uns begrenzen lassen, sondern uns dafür öffnen, den anderen auch daran mit einzubeziehen. Das ist eine Ausdehnung von dem sogenannten Selbst. Und in diesem Offensein, in diesem Loslassen von unseren gewohnten Grenzen, um sich zu öffnen, in einem positiven Zustand, wir bekommen auch einen Geschmack von dieser Schönheit der Liebe. Und das ist, was oft nicht eingesehen wird. Wenn wir wirklich liebevoll leben, wir werden es nicht bereuen. Weil diese Liebe zu leben ist in sich selbst so erfüllend und schön. Aber wenn jemand mit irgendwelcher berechnender Art nach außen hin liebevoll erscheint und weiterhin unterschwellig kalkuliert, dann sogenannte Liebe wird sehr schnell zu Enttäuschung führen. Weil wenn alles nicht nach unserer Kalkül, unserer Erwartung abspielt, und wenn wir das nicht bekommen, was wir so vorgestellt haben oder erwartet haben, dann ist unsere Enttäuschung perfekt. Das kommt sehr deutlich in einem Gespräch zwischen dem chinesischen Kaiser und Bodhidharma. Als Bodhidharma erst einmal nach China kam, von Indien, er war der erste Botschafter von dem Zen-Buddhismus. Er ist der Gründer von der ganzen Tradition des Zen-Buddhismus. Der Kaiser von China hatte vieles über ihn gehört und hatte sehr danach gesehnt, ihm zu begegnen und mit ihm seine innere Unklarheiten irgendwie anzusprechen und zu anvertrauen. Aber als Bodhidharma kam, er war überrascht, weil er schaute wie ein Bandit. Es war nicht so eine gepflegte, kultivierte Persönlichkeit, die kam. Und es nochmal drauf zu machen, Er hatte eine Schuhe in dem Fuß und die andere Schuhe war auf seinem Kopf. Das gab in dem ersten Blick einen Anschein von jemandem, der vollkommen daneben ist. Aber der Kaiser war auch ein sehr einsichtsvoller, sehr reifer Mensch in seiner Art und Weise. Er hatte sich nicht wegen dieser Erscheinungsbild erschrecken lassen, als er sich sehr annahmevoll und respektvoll gebeugt und als es dazu kam, er fragte. Eine der Fragen, was ihm sehr am Herzen lag, weil er hatte so viele Kloster gebaut, so viel für die Verbreitung von der Lehre der Buddhas unternommen, so viele Mönche werden mit Essen und Wohnmöglichkeiten unterstützt. Und er hatte so viel für die Verbreitung der Schriften unternommen, sodass es diese Schriften vervielfältigt werden und überall verbreitet werden. Und die Mönche haben ihm gesagt, dass du machst etwas sehr Wertvolles. Und du wirst eine große Belohnung dafür bekommen vom Leben. So Bodhidharma war da und der Kaiser fragte ihn, was ist meine Belohnung für all diese, was ich so getan habe? Ich habe so viel Gutes in diesem Sinne getan und erwähnt all diese. Bodhidharma schaute ihn und frug und sagte, nichts. Nichts. Er konnte das nicht glauben, weil die Mönche haben immer ihm gesagt, oh, du bist ein sehr guter Mensch. Und wenn du all das machst, dann bekommst du ein sehr guter Karma. Und diese karmische Sachen kommt wieder zurück zu dir in zehnfacher Art. Und das wird so viele Gutes für dich bringen. Bodhidharma sagt nichts. Und so fragte der Kaiser, was? Nichts? Denn Bodhidharma sagt, wenn du so weiterhin berechnen wirst, gehst du zur Hölle. Es klingt irgendwie so hart und unsympathisch und sogar ein bisschen überheblich im ersten Blick. Aber der Kaiser hatte das anders wahrgenommen. Er hat es angenommen, dass er versucht, etwas zu sagen, was ich nicht jetzt begriffen habe. So er fragte weiterhin, um irgendwie mit dem Gespräch fortzugehen. Was ist die Lehre von Buddha? Wiederum sagte Bodhidharma, nichts. Der Kaiser wusste nicht, was er auf dieser Ebene fragen kann. So, er hatte diese Art von Befragung beiseite gelegt und zu seinem tieferen Anliegen gekommen. Und er sagte, ich habe so viele Feinde. Ich habe so vieles, was in mir so unklar ist. Wie kann ich denn loswerden? Wie kann ich davon mich befreien? Dann fragte Bodhidharma, wo sind deine Feinde? Bringe denen. Er sagte, das sind nicht irgendwo draußen, das ist alles in mir. Dann sagt der Bodhidharma, komm morgen früh und bringe alle deine Feinde mit. Und ich werde dann sie erledigen. Der Kaiser kam tatsächlich sehr früh morgen. Der Bodhidharma sagte, ich werde mit diesem Stock hier sitzen Wenn du deine Feinde zeigen kannst, ich werde den gleich loswerden. So setze dich mit geschlossenen Augen und schau nach diesen Feinden in dir. Dieser Kaiser war ein sehr aufrichtiger Mensch. Und er hatte mit großem Respekt und Hingabe gegenüber Bodhidharma das Hinweis angenommen. Er ging tiefer in sich. Als er sich tiefer mit sich so befasst haben und nach dem Hinweis von Bodhidharma alles zu betrachten, ohne irgendwie damit einzumischen oder irgendwas dagegen zu tun. Als er damit für eine Weile blieb, alles Entspanntes in sich. Alles wurde friedlich und ruhig. Nach einer Weile schüttelte Bodhidharma den Kaiser und fragte, wo sind diese Feinde? Der Kaiser schmunzelte und sagte, du hast den wirklich erledigt.
Ja.
Der Kaiser hatte es begriffen, dass diese Verwicklungen sind nur so lange da, solange man nicht wirklich bewusst damit befasst. Und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, was einem es näher bringen kann, dass das, was wir wirklich suchen, das, was uns wirklich erfüllen kann, ist in uns vorhanden. Deshalb, es ist unsere Aufgabe als Mensch, unsere Chance als Mensch, mit dieser Dimension wieder bewusst in Verbindung zu kommen, sodass eine wirkliche Klarheit werden kann, so eine wirkliche Erfahrung der Realität kommen kann. Das ist, was in der christlichen Lehre anderes angesprochen wird, oder anderes angedeutet wird, wenn es gesagt wird, suche erst nach Gott und alles wird dir gegeben. Nach Gott zu suchen bedeutet es nach dem Ursprung, nach dem Unbekannten, nach der Grundlage, nach dem Wesen von allem, nach Ausschau zu halten. Wir haben keine Adresse, wo man es irgendwo finden kann. Es ist eine Suche nach das Unbekannte in uns und in das Leben. Es ist durch diese absichtliche Art, die Wahrnehmung nach innen zu richten, wieder dazu kommen kann, das, was wir sind, das, was unsere innerste Grundlage ist, auf die Spur zu kommen, um damit uns selbst und das Leben in eine neue Art und Weise zu entdecken, zu erfahren, zu erkennen. Das sind keine Begriffe, das sind keine Worte, das sind keine Theorien. Das ist, was wir in der innersten Stille, wenn keine verstandmäßige Einmischung da ist, wenn wir nicht durch die Vergangenheit projizieren, zu erfahren fähig ist. Wenn Jesus sagt, Gott ist Liebe, das ist eine Andeutung in diese Richtung, die vieles auch damit andeuten. Zum Beispiel in unserer einfachen Erfahrung der Liebe, wenn man genauer und bewusster damit befasst, kann man sehen, dass das, was wirklich Schönes darin ist, dass in diesen Momenten der Liebe, wir sind offen, wir sind nicht in einer enger Vorstellung von uns verfangen, sondern auf eine oder andere Art und Weise haben wir uns für das Leben uns erreichbar gemacht. Dieses Potenzial ist in jedem als innerste Grundlage da. Egal, in welchem Zustand wir uns jetzt finden, wie wir erscheinen und ob wir mächtig sind oder hilflos empfinden, reich sind oder arm, gesund sind oder nicht so gesund. Indem wir bereit sind, ohne innerlich aufzugeben, mit das, was wirklich ist, zu befassen und unsere Aufmerksamkeit zu vertiefen. Denn das ist nur eine Frage der Zeit, dass wir durch diese absichtliche und sanfte Art mit dem Leben zu sein, dazu kommen kann, unsere Wahrheit, unsere tiefe Realität zu erfahren. In der Sufi-Tradition gibt es diesen Ausdruck, was ich immer wieder erwähnt habe, was gesagt wird. Wenn wir einen Schritt zu Gott nehmen, Gott nimmt tausend und einen Schritt zu uns. Es ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil es ist, ob man das Begriff Gott benutzt oder andere Begriffe oder einfach das Leben es nennen. Diese Grundlage unseres Lebens, wovon alles entspringt, ist in unterschiedliche Art und Weise dabei, auch uns zu unterstützen. Aber es ist auch uns überlassen, ob wir uns für diese Hilfe uns öffnen oder verschlossen bleiben. Genau wie wenn die Sonne scheint. Die Sonne scheint für allen. Der Regen ist da für allen. Aber wir können unsere Fenster und Türen zusperren und von Dunkelheit beklagen und unglücklich in dieser Dunkelheit uns einsperren. Es bedeutet nicht, dass die Sonne nicht scheint und dass es für uns nicht erreichbar ist. Aber das ist der Respekt des Lebens, dass es uns überlassen ist, ob wir wirklich danach suchen und uns dafür öffnen, oder wir in der gewohnten Art von reagieren, automatisch, mechanisch, blind, in Reaktionen und Gewohnheiten festhalten, wodurch wir uns für die mögliche Öffnung versperren. Keiner ist unser wirklicher Gegner. Das heißt, niemand anderen, der wirklich gegen uns sind. Aber wir können unser Leben schwer machen. Wir können durch unsere Missverständnisse unser Leben zu einer Hölle werden lassen. Da ist kein Gott, der jemanden zur Hölle verdammt. Keine, wer tiefer mit dem Leben befasst haben, haben nicht von der Hölle gesprochen in diesem Art. Weil Leben bestraft niemand. Aber wenn wir nicht die Natur der Realität richtig begreifen, wir können Leiden dadurch für uns selbst zufügen. Genau wie wenn wir diesen Strom, was wir so jetzt für das Licht und für verschiedene Dinge gebrauchen, nicht richtig damit umgehen. Partner vor sich, zum Beispiel die Kabel irgendwie aufgeschlitzt, hier und dort liegen lassen und dadurch zu Stromschlag bekommen. Es ist nicht, dass das Leben uns bestraft. Es ist nicht, dass das Strom uns irgendwie eine Rache ausübt. Es ist einfach die Natur der Dinge so, dass Feuer brennt, eiskalt ist, Wasser fließt, Dampf geht nach oben. Und so sind natürliche Gegebenheiten da. Und das ist unsere Aufgabe als Mensch, unsere innere Natur bewusst auf die Spur zu kommen. Zu erfahren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und das ist, was uns zutiefst erfüllen kann, uns die Fähigkeit, wirklich liebevoll zu sein und in einer erfüllenden Weise liebevoll zu sein, ermöglichen kann. Das ist Transzendenz auf einer Ebene und gleichzeitig eine intensive Art im Leben teilzunehmen, was damit auch verknüpft ist. Wenn jemand nur kopfmäßig mit dem Begriff Transzendenz befasst, manche denken, oh, Transzendenz bedeutet, jemand schwebt irgendwo weiter und hat nicht mehr mit dem Leben zu tun. Der ist irgendwo weit weg von der Realität. Transzendenz im tieferen Sinne bedeutet nur, dass man das Leben auf die Wahrheit basiert und gleichzeitig die Schönheit des Weltes, die Wunder des Lebens, die Wunder der Manifestation akzeptieren, respektieren, es feiern und es auch mitfeiern, es mitleben. Deshalb ein wirklich einsichtvoller Mensch ist nicht gegen Leben, ist nicht gegen die Welt, sondern lebt die Welt mit einer anderen Einsicht, mit einer anderen Wahrnehmung und blind an alles festhalten zu wollen oder blind gegen irgendetwas zu sein. Wir nehmen etwas Zeit für eventuelle Fragen oder irgendetwas, was jemand zu sagen hat oder zum Ausdruck hat. Etwas als Frage auftaucht oder etwas zu sagen und zum Ausdruck, wenn jemand da ist. Und das ist eine Möglichkeit.
Ja, ich habe eine Frage und zwar was die Gewohnheiten anbelangt. Ich bin der Meinung, umso älter ein Mensch ist, umso schwieriger ist es, von den Gewohnheiten wegzukommen. Ob du da was sagen könntest dazu.
Wir üben etwas sehr lange und wir werden Experten werden. Und je länger wir das machen, wir machen das zu einem Teil unserer Identität. Und wenn jemand sagt, was bist du ein Mensch? Und sagt, ja, ich mache das und ich lebe so. Und wir versuchen uns mit all diesem, was wir so gewohnt ist, zu beschreiben. Gewohnheit loszulassen bedeutet, auch in diese unbekannte Richtung einen Schritt zu unternehmen. indem wir einen Teil von dem sogenannten Ich loslassen. Dafür haben wir oft Angst. Weil es ist uns so vertraut, auch manchmal, wenn es so schmerzlich ist. Wenigstens da ist etwas, was man so festhalten kann. Es ist besser an, das ist die Logik, das ist besser an Schmerz oder Probleme festhalten, als dazustehen, ohne an nichts festhalten zu können. Und wir haben Angst vor dieser Leere, Angst vor diesem Zustand, wo wir uns nicht in die übliche Art und Weise definieren können, identifizieren kann, festhalten kann. Das ist ein Aspekt von diesem, was mit dem Gewohnheit verknüpft ist. Und der andere Aspekt ist auch eine Bequemlichkeit, dass man hat es so lange ausgeübt und man denkt, oh, jetzt das zu ändern, oh, warum soll ich das? Was bekomme ich dafür? Und das ist alles so schwer. Weil in diese Gewohnheiten gibt auch eine kleine Befriedigung. Man möchte an diese Kleinigkeiten irgendwie ein bisschen festhalten, weil wir haben nicht Handfestes, was man so als Ersatz haben kann. Deshalb, wenn man nicht bereit ist, auch diese sogenannte Leere zu konfrontieren und damit auch geduldig, gütig zu verweilen, es ist schwer, es loszulassen. Und je länger wir das ausüben, desto mehr hypnotisieren wir uns mit diesen Vorstellungen, oh, ich bin so alt dafür. Ich habe so lange das gemacht und ich bin noch da. Und noch ein paar Jahre, das geht nicht. Das bedeutet, man lässt keine andere Perspektive zu. Man lässt keine andere Vision mehr zu. Man hat sich in diese Vorstellung, in diese hypnotische Glaube eingesperrt. Aber wenn man das sehen kann, wenn wir sehen, dass das ist unsere Vorstellungskraft, was da eine Rolle spielt. Und wenn wir bereit ist, von unserer Seite auch kleine Schritte zu nehmen und auch für die Hilfe, was Leben uns geben kann, offen zu sein. Dafür zu erinnern und dafür zu bitten. Ob man das Leben bittet oder die tiefere Selbst bittet, es ist alles die gleiche an die Unbekannte adressiert. Es ist ein bekanntes Gebet, aber das ist auch eine Erinnerungshilfe von dem hinduistischen Hintergrund. Wie sagt Asatoma Satkamaya, lasse mich von das, was unwahr ist, zu das, was wahr ist, kommen. Tamasoma Jyotirgamaya, lass mich von der Dunkelheit Richtung Licht bewegen. Mrityorma Amritam Gamaya, lass mich von dem Tod in Richtung das, was nicht zum Tod gehört, das, was Teil der Ewigkeit ist, in diese Richtung bewegen. Unsere innerste Absicht ist die Grundlage des Gebets. Und ob man das Gebet zu einer Gottheit machen oder zu unserem tieferen Selbst machen, das ist eine Bereitschaft von unserer Seite, die für die Hilfe von tieferen Dimensionen unserer Realität zuzulassen. Und das zu erinnern, sodass wir nicht in unsere sogenannte Ich und diese Vorstellung und das Stolz diese ganze Bewertungen und Kalkül uns nicht festhalten und darin begrenzen lassen, sondern wir uns dafür öffnen, dass Leben uns helfen kann, dass wir für die Hilfe des Lebens uns erreichbar machen. Diese aufrichtige Bitte dafür ist das entscheidende Faktor, weil das macht uns erreichbar. Es ist nicht so, wenn wir das beten, weil überall, es ist das eine. Es ist eine Tradition von mystischen Gruppe, die als Bowls genannt werden in Indien. Sie singen den Namen von Gott. Wenn es Zeit für das Gebet ist, egal wo sie sind, sie nehmen irgendeinen Stein. Das kann auch das Stein von dem Straßenzeichen sein. Das nehmen sie als das Symbol für die Gottheit, machen ihre Gebete. Wenn man nur Oberflächliches betrachtet, denkt man, die sind verrückt. Das ist nur ein Meilenstein oder ein Kilometerstein. Und die nehmen diesen Stein und das ist Gott. Wenn man nur den Stein sieht, das ist nur ein Stein. Aber wenn jemand das Stein zu einer Erinnerung dafür werden lässt und das Herz öffnet und das Gebet von tiefen kommen lässt. Denn dieses Stein ist auch Teil des Mysteriums. Wissenschaftler werden mit solchen Menschen einstimmen, weil sie sehen, dass Stein ist auch lebendig. Auch wenn es so versteinert erscheinen. Es sind auch Atome, subatomische Bewegungen da. Das ist auch Energie. Es ist auch am Leben. Es ist auch lebendig in nicht so sichtbarer Weise für uns. Gewohnheiten sind da, aber wenn wir sehen, dass manche Gewohnheiten sind gegen unsere Intelligenz, gegen unsere eigentliche Absicht, dann auf eine sanfte Weise damit zu befassen, ohne das so einen Kampf werden zu lassen. Weil sobald das so ein Kampf wird, dann ist das Ego da. Denn, oh, ich will das bekämpfen. Ich will mich davon befreien. Und dann wir verwickeln in dieses sogenannte Ich. Und das kann uns nicht zu Erfolg bringen. Weil denn das Problem ist anders verlagert. Aber wenn wir das auf eine sanfte Art als eine Orientierung werden lässt und ohne innerlich aufzugeben immer wieder in diese Richtung bewegt, dann werden wir überrascht sein, dass es irgendwie geschieht. Und dieser irgendwie ist auch zu erinnern. Das ist nicht das, wir können sagen, ja, ich habe das gemacht. Wenn das Ich nicht so da einmischt und wir weiterhin in diese Richtung, in diese Orientierung bleiben. Irgendwann merken wir, aha, gut. Es ist tatsächlich ist anders. So, kämpfe nicht gegen die Gewohnheiten, die einem Probleme bringen, sondern sehe das ein und von deiner Seite sei bereit, in die richtige Richtung zu bewegen und sei offen für die Hilfe, die das Leben einem geben kann. Und erinnere dich dafür und diese Art von Bitten und Beten zu Existenz, zu Leben, zu Göttlichen, zu diesem Mysterium. Das ist eine gute Erinnerung, weil wenn wir genauer betrachten, ein bisschen wachsam und mutig damit befassen, kann man sehen, dass alles, was in uns, um uns, da ist, es ist alles nur purer Wunder. Wie kommt, dass diese Erde so bewegt? Ich kann das immer wieder ansprechen, weil jede Kleinigkeit in dieser Manifestation des Lebens ist mit so viel Intelligenz, mit so viel Fürsorge, mit so viel Genauigkeit, mit so viel Einsicht, mit so viel Fürsorge zur Manifestation gebracht. Jede Detail, wenn wir das genauer überlegen, man kann nur staunen und staunen. Deshalb, sich bewusst in diese Richtung zu öffnen, ohne in unsere Stolz und irgendwelche Image sich verwickeln zu lassen, damit für das Leben gehen. Das Leben gegenüber uns erreichbar machen. Das ist wichtig.
Da hätte ich noch eine Frage. Wir hatten gestern das Thema auch die Volkskrankheit, Depressionen und so, dass das ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, dass die Gesellschaft auch ein ganz großes Problem hat mit Identifikationsproblemen. Und ich war persönlich auch in mehreren sogenannten Szenen, also Sportler-Szenen, dann auch in Kroatien und so weiter, und Musikerszene und alles Mögliche. Allgemein bin ich jemand, der auch, der sich irgendwo auch überall irgendwo zu Hause fühlt, aber irgendwo nicht irgendwo richtig irgendwie dazugehört oder so. Dass es vielleicht einfach auch daran liegt, dass ich mir oft auch so Gedanken mache mit den Verstrickungen von der Gesellschaft und auch von mir. Dass ich dann halt auch irgendwie, wenn ich jetzt auch deine Vorträge jetzt auch höre und so, und wenn ich nach außen gehe zum Beispiel, dass ich mir dann Gedanken mache, wenn ich unter Leuten bin, aber dementsprechend dann auf eine andere Art vielleicht auch irgendwie ernst bin, wenn ich vieles zu sehr hinterfrage und dann durch das ständige Hinterfragen, dass ich dann einfach eine Atmosphäre herbeirufe, die dann irgendwie ernst ist und dann mich irgendwie auch, glaube ich, nicht gesellschaftsfähig erscheine, zumindest. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, Leute, die, glaube ich, so ein bisschen auf dem inneren Weg sind, aber und sich auch damit konfrontieren, aber wenn sie nach außen hinkommen, dass dann, wie gesagt, diese Identitätsprobleme gibt und wie ich vorher erwähnt habe, dass es dann diese Problematik halt auch oft gibt, ja. Weil die anderen meistens, also ich möchte da nicht sagen, dass die anderen jetzt schlechtere oder bessere Menschen sind oder so, aber oft sieht man es ja, wie du gestern auch gemeint hast, sieht man die Fehler an den Mitmenschen, sieht man eher als bei sich selber, weil man da einen gewissen gewissen Abstand hat, ja. Und wie gesagt, wir sind ja so gewohnt, dass es immer so unbewusst abgegangen ist in unserer normalen Gesellschaft, dass es so unbewusst eigentlich eher unbewusst abgeht. Aber dadurch, dass die Leute sich da nicht so viele Gedanken machen, wirkt es halt viel entspannter. Und wenn die Leute halt sich Gedanken machen und hinterfragen, und wenn man dann in der Gesellschaft zusammen ist, dann, dann wird es irgendwie ziemlich ernst. Ja?
Ja. Ja. Das ist wichtig, dass wir sehr wachsam mit diesem Bereich befassen, weil es ist ein subtiler Bereich, subtiler Aspekt, was da angesprochen ist. Und das muss man auch mit etwas Abstand beginnen. Da ist dieser bekannte Ausdruck von Jai Krishnamurti, wo er sagt, du bist die Welt. Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil wenn wir genauer damit befassen, kann man sehen, was wir als Realität empfinden. Ob es gut ist, schlecht ist, richtig ist, falsch ist, besonders ist oder gewöhnlich ist, heilig oder unheilig. Wer beschreibt das so? Mit welchen Maßstäben? Wenn wir genau damit befassen, da kann man sehen, das, was wir wahrnehmen, ist nicht eine wirkliche Wahrnehmung, sondern eine Projektion in die Realität. Wenn wir eine Blume sehen, wir sagen, oh, es ist eine schöne Blume, es ist eine Marigold, oder wir nennen das bei einem Namen. Und das wird etikettiert, in eine Schublade gesteckt. Und je nach unserer Vergangenheit, vergangenen Erfahrungen, oder unsere Wünsche, unsere Ängste, es wird als gut oder schlecht oder besonders oder sinnlos eingeordnet. Und so ist es in allen Begegnungen, in allen Bereichen. Wenn man dieser Vorgang, was in uns so abspielt, uns bewusst werden lässt, dann kann man sehen, das, was außerhalb uns ist, wird von unseren Sinnesorganen in bestimmter Art und Weise wahrgenommen, aber das ist auch von unserem Verstand, unserer Vergangenheit aufgearbeitet. Und so, was wir als Realität begreifen, ist diese Projektion durch unsere Vergangenheit. Deshalb dieselbe Dinge kann von jemandem als etwas ganz schön und wunderbar empfunden werden. Und für jemand anderen kann es so geschmackslos, sinnlos oder eklig oder unvorstellbar erscheinen. Dieselbe Situation, dieselbe Zusammenhänge, dieselbe Kontext kann von jedem so unterschiedlich empfunden, wahrgenommen, erfahren werden. Das bedeutet, das, was wir unbewusst in uns tragen, spielt eine sehr entscheidende Rolle in unserer sogenannten Wahrnehmung. Das bewusst zu werden und das zu sehen, das darüber zu denken, bedeutet auch innerhalb dieser Prägung, innerhalb dieser Konditionierung, innerhalb dieser Maßstäbe und Konzepte, was wir angeeignet haben, zu bewegen. Und das ist keine wirkliche Begreifung, das ist keine wirkliche tiefere Einsicht, was dadurch zustande kommen kann. Deshalb, wenn man es diskutiert, wenn man das nachdenkt und das nur so auf der logisch-rationalen Ebene bleiben lässt, dann es bleibt auf der konzeptuellen Ebene, auf der Verstandes-, logisch-rationale, intellektuelle Ebene. Und wie ich das angesprochen habe, die Wort ist nicht die Wahrheit. Die Wort ist nur ein Versuch, das Erfahrene anzudeuten. Genau wie wenn man sagt, oh, das ist etwas Süßes. Das Wort süß ist nicht süß. Wir nehmen etwas, was man so als Süßes erfahren hat, anderen mitteilen will. Der andere begreift das nur dann, wenn der andere auch selber diese Erfahrung irgendwo gemacht hat. Und wenn man sagt, es ist süß, ah ja, wirklich, tatsächlich, dann kann man sagen, das ist süß wie das Erdbeer, oder es ist wie, süß wie Honig. Und wenn man noch genauer, noch detaillierter gehen will, dann kann man auch, das ist wie das Akazienhonig, oder das ist wie das Tannenhonig, oder das hat einen herber Geschmack. Und so, das ist auch wie beim Wein und also, kann man sehen, dass die Worte sind nur ein Versuch, das Erfahrene den anderen ein bisschen so zu vermitteln, dass der andere anhand seiner Erfahrungen dazu eine Brücke bauen kann. So, die Worte sind nicht die Wahrheit. Und das ist sehr wichtig, dass man es einsieht. Alles, was gesagt ist, sind nur wie Kochbücher. Für die Hungrige, wer wirklich auf der Suche ist, es bedeutet, diese Hinweise in Praxis umzusetzen. Zum Beispiel, wenn es gesagt wird, bringe die Aufmerksamkeit zu das, was in dir abspielt, hinter den Taten, hinter den Ausdrücken. Und bleibe in jedem Verbindungen auch mit das, was in dir abspielt, in Verbindung. Das ist etwas, was durch Praxis, durch die Ausübung zu einer neuen Einsicht werden kann. Denn das ist nicht eine Einverstandensein mit was jemand sagt und sagt, ah ja, das stimmt oder nicht stimmt. Es ist vielmehr durch die eigene Erfahrung begreift man, was damit versucht ist anzusprechen. Und dann, das ist ein Begreifen im tieferen Sinne. Das ist nicht ein Glaube, das ist nicht eine Art Einverstandensein mit jemandem, sondern man sieht, aha, es ist so. So, diese erfahrungsmäßige Orientierungsrealität ist entscheidend. Deshalb der Schwerpunkt auf Meditation, der Schwerpunkt auf Bewusstsein, der Schwerpunkt auf wachsame Art im Leben zu sein. Dann kann man sehen, weil wir sind so gewohnt an Begriffen und Vorstellungen und eine feste Bild von Realität zu klammern. Aber in Wirklichkeit, die Realität ist nicht statisch. Worte sind statisch, Konzepte sind statisch. Aber das Leben selbst ist ständig in Bewegung. Erst als wir diese in wachsamer Art in den Wahrnehmungsbereich kommen lassen, kann man sehen, die Identitätskrise ist eine Krise, weil wir versuchen, uns an etwas Statisches fest zu identifizieren. Und in Wirklichkeit, wir sind ständig in Bewegung. Sicherlich für den praktischen Alltagsumgang, wir brauchen zu sagen, ich bin so und so, ich bin von diesem Familie oder von diesem Land oder das oder jenes. Da muss man diese Begriffe benutzen. Aber tief innen das klar zu haben, dass es ist der äußere Spielbereich. In Wirklichkeit, wir sind nicht dieser Körper, wir sind nicht diese Persönlichkeit, Bild, wir sind nicht all das, was so äußerlich erscheint. Das sind Aspekte von uns, Aber da war eine Zeit, wo wir nicht in diesem Körper waren. Und da wird eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr in diesem Körper sind. Deshalb, unsere übliche Art von Identifikation ist eine Übergangsnotlösung für praktische spielartige Umgang im Leben. Das ist gut, dass man auch da mitspielen kann. Genau wie wenn man in einem Fußballspiel mitmachen will. Man sagt nicht, oh nein, ich will nicht den Ball mit meinem Fuß kicken, das ist nicht richtig. Ich will das nur mit der Hand. Und das ist, ich suche den Basket. Wo ist dieser Basket? Aber das ist ein anderes Spiel. Wenn man mit den Leuten, wer Fußball spielen, mitspielen möchte, muss man den Fußballregeln annehmen. Das sind andere Platz, wo Basketball gespielt wird. Und da kann man sagen, okay, Basketball. Und so ist, jedes Spiel hat seine Spielregeln und kann man da gut mitmachen oder nicht so gut. Aber letztendlich, das ist auch nicht das Maßgebende. Ob man gut den Tor schießen kann, vielleicht das hat eine praktische Bequemlichkeit damit, dass wenn man etwas gut machen kann, kann man damit professionell werden, in Vereine gehen, Geld verdienen und so. Aber als Mensch, das macht den Menschen nicht reifer. Als Mensch werden wir reifer, wenn wir unsere innere Natur, die Natur unserer Realität bewusst werden. So dass wir nicht in eine enge Vorstellung von uns verfangen ist und einander auch auf eine tiefere Weise zu betrachten fähig werden. So dass wir mit dieser Selbstannahme, womit wir uns selbst annehmen sollen, mit Annahme und Respekt, dass wir auch diese Qualität in unserer Verbindung mit den anderen auch zulassen kann und dadurch auch zu erfahren fähig werden, dass jede ist einzigartig. Jeder Mensch, jede Blume, jede Lebewesen ist unvergleichlich einzigartig. Nur das, was von den Maschinen, von einer Fabrik produziert wird, die können alle so gleich sein. Aber in der Natur, alles ist einzigartig. Und das ist, was wir auch einsehen werden. Das ist das Schöne im Leben, dass diese Vielfalt, diese Einzigartigkeit. Dann kann man nur jedes und allem gegenüber wirklich freudevoll, annahmevoll, respektvoll verbinden. Wenn wir das tiefere in uns selbst auf der Spur kommen, dann sind wir auch in der Lage zu sehen, es ist die Grundlage von allem. Dementsprechend entsteht eine andere Art von Umgang auch in unserem praktischen gesellschaftlichen Umgang miteinander. Die Gesellschaft kommt in diese Krise, weil die Gesellschaft ist nicht irgendetwas außerhalb uns. Die Gesellschaft ist das Ansammlung von Menschen. Aber das ist oft so, dass wir diese Abstraktionen und Vorstellungen sich stecken bleiben, wenn man nicht hinter diesen Begriffen und hinter diese, was damit wirklich geschieht, bewusst hineingehen. Und das ist wichtig, dass wir auch das einsehen, dass je wachsamer wir werden, Es ist nicht, dass jeder das auch so sehen wird. Die normale Umgangsweise ist, man versucht, irgendwelche Normen festzuhalten und das alles einzuordnen. Das ist der Freund und das ist der Feind. Dieser schwarz-weißartige Umgang, eindimensionaler Umgang. Das ist für das Kind notwendig und deshalb, das ist auch eine kindische Art. Und für eine Erwachsene, für eine wirklich menschliche Entwicklung, das ist ein verfangener Zustand. Aber es ist praktisch, es ist leichter, in dieser gewohnten Art sich definieren zu wollen, sich festhalten zu wollen, zu bleiben. Weil der Schritt ins Unbekannte ist auch eine Auseinandersetzung mit unserer Angst und Ungewissheit verbunden. Es ist natürlich, dass es Schwierigkeiten bringt. Wenn wir es uns innerlich klar haben, wir können nicht von jedem erwarten, dass die anderen auch uns verstehen und akzeptieren und respektieren. Wir können nur mit uns beginnen. Dieser Film von Franco Zeffirelli über St. Francis, das ist eine Stelle, wo die Frau, die später als Schwester Clara bekannt wurde, kommt zu St. Francis und sagte: Ich möchte eingeweiht werden, weil jetzt bin ich bereit, ohne zu erwarten, dass der andere mich versteht, der anderen gegenüber mich liebevoll ist, den anderen verstehen zu wollen. Ich möchte verstehen, ich möchte liebevoll sein. Normalerweise, wir erwarten das von den anderen. Wir bewerten. Ist der andere liebevoll gegenüber mir? Versucht der andere mir zu verstehen? Und wir erwarten, dass die anderen so sind. Aber selten fragen wir uns selbst, bin ich liebevoll? Bin ich bereit, den anderen zu verstehen? Und mit dieser eigenen Verantwortung zu erkennen, diese Bereitschaft, von sich aus mit dem Leben auf eine neue Art zu verbinden, beginnt auch eine neue Art mit dem Leben zu sein. Und das macht uns fähig, das Leben in einer tieferen Weise zu erfahren. Das ist, was uns letztendlich dazu bringen kann, dass wir es erfahren, dass dieses ganze Leben ist ein unvorstellbares Geschenk, ein unbeschreibliches Segen. Und das ist, was damit gemeint ist, wenn es gesagt wird, alles ist göttlich. Aber das genügt nicht, wenn man die Worte und Konzepte nur festhalten und das wiederholen oder das diskutieren, weil das ist nicht zur Diskussion. Das sind Hinweise, wie, wenn es durch die eigene Auseinandersetzung mit sich und der Realität zu der Erfahrung wird, die wirkliche Bedeutung offenbaren wird.